Hallo und willkommen bei einer neuen 2x3 macht 4 Podcast-Folge. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast für euch eingeladen. Louis André ist nicht nur Co-Founder von 2 Startups im Bereich erneuerbarer Energie und Klimakompensation, sondern auch mein Studienkollege im Masterstudium für Sustainability, Entrepreneurship und Technologie. In dieser Folge unterhalten wir uns über Unternehmertum in einer schnelllebigen und volatilen Welt, Resilienz und Innovationshunger, um nachhaltige Lösungen für unsere Klimakrise zu finden, und über das Geschäftsmodell von Carbon Credits. Ich durfte in unserem Gespräch sehr viel von Louis lernen und freue mich, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Mein Name ist Lisa Binderberger und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Folge von 2x3 macht 4. Willkommen bei 2x3 macht 4. Freut mich wirklich sehr, dass wir heute ein gemeinsames Gespräch führen können über Entrepreneurship, über Carbon Credits und die Zukunft. Erstmal willkommen, wie geht's dir?
Vielen Dank, liebe Lisa. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt auch mal innerhalb deines Podcasts unterhalten können. Wir hatten ja schon das ein oder andere Gespräch, haben, glaube ich, ziemlich viele Themen, die wir ähnlich spannend finden, und entsprechend freue ich mich, dass wir über Unternehmertum sprechen können und alle weiteren Themen.
Erste Frage an dich gleich, starten wir gleich rein. Was bedeutet es für dich, Gründer und Unternehmer zu sein?
Ja, ich glaube, generell das Thema Gründen ist, etwas Neues zu schaffen, etwas vom Grund aufzubauen. Man muss aber auch sagen, ich glaube, dass in den letzten Jahren sind wahnsinnig viele Gründer hervorgekommen. Ich glaube auch dadurch, dass wir uns einfach, dass wir alle so gut vernetzt sind, gibt es auch ganz andere Gründergeschichten. Und oftmals wird es dann auch romantisiert und wir gucken uns einen Elon Musk an, einen Jeff Bezos, und dann geht es natürlich auch viel um finanzielle Freiheit, um Reichtum und um, ja. Aber für mich bedeutet Gründer eigentlich sein, etwas Neues zu schaffen, Wege zu finden, Werte zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und das sind dann auch die Themen, die mich innerhalb dessen antreiben.
Sehr schön, das Thema Verantwortung übernehmen, das hört man selten. Du bist ja jetzt seit 3 Jahren, oder? Bist du offiziell selbstständig? Natürlich, der Unternehmer-Spirit, den gibt es schon lange. Der ist ja auch bei dir in der Familie sehr verankert, oder?
Ja, also genau. Ich würde mal sagen, ich habe es von klein auf schon ein bisschen mitbekommen, aber vielleicht auch so das Beste der beiden Welten. Also einmal die komplette Corporate-Schiene und wirklich jeden Tag 9-to-5 oder auch mal 9-to-9 im Unternehmen. Und dann aber auch über meine Mutter relativ früh das Unternehmertum mitbekommen, und auch so, dass es wirklich mehr oder weniger ein Quereinstieg war. Also auch da war der Ansatz nicht, ich habe jetzt hier die allerbeste Idee und ich möchte es machen oder ich möchte hier unbedingt der Gründer sein, oder sondern es kam dann auch eigentlich, dass es mehr oder weniger eine Opportunity war, die sich ergeben hat. Und ich glaube, das gehört auch zum Unternehmertum dazu, dass man Gelegenheiten erkennt und diese dann auch wahrnehmen kann. Und das war für mich, muss ich sagen, schon immer eine große Inspiration, zu sehen, dass man eigentlich eigenverantwortlich die Themen vorantreiben kann. Und ich glaube, da geht es auch sehr viel um den eigenen Purpose, um den eigenen Wert. Und ich, ja, als ich als Kind auch irgendwie so in die Zukunft geguckt habe, da wollte ich schon irgendwie eine unvergleichbare Reise in meinem Leben machen und definitiv etwas kreieren. Jetzt muss man sagen, dass man das Ganze natürlich auch irgendwie abwägen kann, denn beides hat so seine Vor- und Nachteile. Da werden wir sicherlich später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und ich muss dann auch sagen, dass ich mir auch beide Welten mal angeguckt habe. Also ich habe damals im Bachelor, habe ich mich dann auf International Business mit Finance spezialisiert, und da lag es dem Ganzen nahe, dass man in die Beratung geht, was auch, glaube ich, 90% meiner Kommilitonen gemacht haben. Und auch ich habe mir dann größere Konzerne mal von innen angeguckt und fand das natürlich schon auch extrem spannend, ne? Weil natürlich eine gewisse Struktur herrscht. Man muss sagen, den Wert, den man dann innerhalb dessen schafft, der ist schon proven. Ja, man muss nicht immer das Rad neu erfinden oder extrem viel testen, sondern du weißt eigentlich schon die Dinge, die funktionieren. Und ich meine auch wahnsinnig große Teams etc. Und bin dann aber nach dem Bachelor auch in verschiedene Startups reingegangen. Und das erste war auch eigentlich ein Produkt, wo ich gar nicht so viel mit am Hut habe. Das war ein Waschmittel eigentlich von einem mittelständischen Waschmittelproduzenten. Aber die hatten die Idee, das erste eigene Waschmittel zu produzieren, was definitiv nachhaltig sein sollte, weil auch in der Branche natürlich mit Chemikalien ziemlich sehr unnachhaltig behaftet ist, sage ich mal. Und da habe ich das erste Mal bemerkt oder auch gemerkt, erstmal, was man selber erreichen kann, auch wenn man wirklich Lust darauf hat und wenn man wirklich etwas kreieren möchte. Und was ich auch wahnsinnig genossen habe, war diese super, super steile Learning Curve, die man hatte. Und dann hat es mit Waschmitteln angefangen, dann ist es irgendwie in die Elektromobilität gegangen und dann noch ein zweiter Schritt da drin. Und als ich dann irgendwann mal auch ein bisschen älter geworden bin, ein bisschen mehr Verantwortung übernommen habe und vielleicht auch ein paar mehr Facetten des Startups kennengelernt habe, war das für mich dann auch so ein Mix aus, ich war hier eigentlich noch nicht fertig. Ich dachte, wir haben eine Mission als Startup, die wir erreichen wollen. Auch da war das damals immer irgendwie mit einem nachhaltigen Grundgedanke. Da war das dann irgendwie die Veränderung der, also die Mobilitätswende voranzutreiben. Und ja, eigentlich immer, als ich an dem Punkt war, wo ich dachte, ja, jetzt schaffen wir Wert und jetzt können wir wirklich Veränderung vorantreiben, wurden wir zum Beispiel einmal aufgekauft, das andere Male, ja, beziehungsweise das waren dann zwei Exits, die sicherlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive das Richtige war. Ich glaube, auch hier müssen wir generell viel über Konsolidierung sprechen. Trotzdem war es für mich dann okay, aber ich hätte das anders gemacht, ne? Klar ist das für die Kunden, für die Investoren eine super Sache gewesen, aber ja, die Lösung war noch nicht so richtig da. Und dann habe ich mich entschieden, nach dem letzten Exit, also den nicht ich gemacht habe, sondern das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, habe ich gesagt, und das Schöne war, dass wir aufgekauft worden sind und eigentlich alle Mitarbeiter gehen durften, dass ich dadurch ein bisschen Zeit gewonnen hatte und mir dann auch gesagt habe, ich glaube, das ist genau dieser richtige Push, den ich gebraucht habe, um mir jetzt die Zeit zu nehmen und zu sagen, jetzt, ja, und ich hatte natürlich schon grob eine Richtung, in die ich gehen wollte, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber ja, das war dann für mich auch so ein bisschen der Schubser, der mir natürlich auch eine gewisse Zeit gegeben hat, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, es sollte so sein. Und dann kam es so.
Die richtige Mischung, oder? Man braucht manchmal so einen Push, um dann seinen eigenen Traum zu erfüllen oder sich da auch reinzuwagen in das Entrepreneurleben. Und ja.
Was natürlich auch interessant ist, dass ich damals dachte, ja, und dann habe ich natürlich ein bisschen evaluiert, mit verschiedenen Bekannten gesprochen und Kollegen über verschiedene Geschäftsmodelle. Und dann dachte man natürlich auch, jetzt haben wir es gefunden, mit dem gehen wir live und dann bin ich ein Gründer zu diesem Thema. Und das wird mein Ding der nächsten 5 Jahre sein, was natürlich auch extrem witzig ist, weil jeder Gründer weiß, man muss extrem viele, im Labyrinth gehst du auch, drehst du dich mal oftmals um und gehst den gleichen Weg erstmal zurück, um dann eine andere Direction zu gehen. Und das war natürlich auch nichts, was ich unbedingt so machen wollte, aber es ist Teil des Ganzen, ne? Und das ist natürlich auch etwas, was einem vorher niemand sagt, aber die Schritte, die muss man selber gehen.
Ja, definitiv. Dann lernt man am meisten.
Ja, stimmt.
Das heißt, du bist jetzt ja noch sehr frisch im unternehmerischen Tun, aber du hast sicher schon extrem viel gelernt und ja, viele Ecken im Labyrinth kennengelernt, viele Wege schon erkundet. Willst du vielleicht ein paar mit uns teilen, was du dabei gelernt hast?
Ja, gerne. Also es sind, ich glaube, die Learnings, die hören nie auf. Und was ich zum Beispiel in einem anderen Podcast von dir auch gehört habe, war das Thema Zeit. Und jeder hat 24 Stunden am Tag und jeder möchte die so nutzen wie er. Also jeder hat einen eigenen Anspruch an seine Zeit irgendwie auch und muss die auch ordentlich nutzen. Und was ich gemerkt habe, und ich habe da zum Glück die richtige Wahl getroffen, aber das oftmals auch erlebt oder sind Leute Teil eines Teams geworden, wo es dann nicht funktioniert hat, dass gerade das Gründerteam, das muss harmonieren. Da muss eine absolute Verlässlichkeit sein, denn ich meine, man sitzt im gleichen Boot, man hat große Aspirationen, was man erreichen möchte, man hat Probleme, die man lösen möchte. Irgendwann hast du deine ersten Kunden und es muss einfach passen und man muss in die gleiche Richtung gucken können. Und das habe ich, glaube ich, damals trotzdem unterschätzt. Ich glaube, ich vor 5 Jahren hätte vielleicht mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten gegründet, ne? Oder das Geschäftsmodell passt, lass uns die richtigen Know-hows zusammenführen und dann haben wir doch alles abgedeckt. Das wäre vielleicht so ein bisschen die Denke, die ich damals gehabt habe. Mittlerweile ist das anders. Mittlerweile ist es bei mir ein 100%iges Vertrauensverhältnis und auch bei uns in der Uni, Lisa, da gibt es doch die noch oftmals über die 36 Questions to Fall in Love gesprochen. Und ich glaube, ja, das zeigt einfach nochmal, ne, es ist tatsächlich eine Ehe, die man eingeht. Und da sollte man sich wirklich 3, 4 und 5 Mal überlegen, ob es das richtige Team ist. Das ist noch viel essentieller als das Geschäftsmodell oder die Idee, die man hat. Ich glaube auch etwas, was sauer wichtig ist, sind Rückschläge. Ja? Und damit dann umgehen zu können. Ja? Das ist auch so ein bisschen der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Man gründet, man hat diese romantische Vorstellung, dass ich eine Idee habe, ich bringe jetzt an den Markt. Ich glaube, man kann das fast vergleichen wie der Gedanke, wenn man vielleicht immer mal Kinder bekommt, dann habe ich ein kleines Mini-Me, wir machen all diese schönen Sachen und oh, dann wird sie größer. Ne, wie das Startup quasi, was dann so ein bisschen für das Kind dasteht. Aber das sind so viele andere Themen, die dazwischen kommen, Rückschläge, Sorgen, Existenzängste, was auch immer. Und ich glaube, wenn man anfängt zu lernen, dass Rückschläge einen auch nach vorne bringen können, und ich meine, es ist, you never lose, you only learn, das hört sich oftmals auch wieder ein bisschen drüber an, aber es ist total wahr. Und ich glaube auch, wenn man dann irgendwann mal anfängt, die Rückschläge vielleicht auch mal zu zelebrieren und dass man weiß, dass es auch wieder Wert schafft und Themen bringt, ist das enorm viel wert. Aber ich glaube, das war auch etwas, was ich persönlich sehr schwer lernen musste, dass nicht immer alles nur geradeaus läuft und ne, das genau. Aber habe dann auch irgendwie das Gefühl gehabt, manchmal muss vielleicht auch etwas mal richtig kaputt gehen oder manchmal muss man auch mal richtig leiden, damit dann der nächste Sprung auch wirklich kommen kann. Ne? Und ja, und ich glaube, so eine letzte Sache, das hat auch wieder mit der Idee zu tun. Ich glaube, als Gründer musst du auch in der Lage sein, irgendwie total überzeugt von der Idee zu sein und die wirklich eigentlich fast zu lieben und diese im nächsten Moment wieder wegzuwerfen, wenn man merkt, das funktioniert nicht oder ne, es klappt nicht. Und das sind, glaube ich, jetzt mal in a nutshell ein paar Learnings, die man macht. Aber ich würde auch sagen, man lernt eigentlich jeden Tag. Ne? Und ich glaube auch Lisa hier, wir haben gerade im Vorfeld nochmal kurz darüber gesprochen, über ein Setup von einem Podcast etc., dass einfach auch die kleinen Dinge, die man machen muss, einfach enorm viel Arbeit brauchen und auch enorm viel Detailarbeit eigentlich sind. Und ich glaube, das vergisst man oftmals auch.
Super schöne Punkte. Danke fürs Teilen. Dieses Kill Your Darlings ist natürlich auch ein. Das ist so schwierig, oder? Wenn man dann total an einer Idee, von einer Idee überzeugt ist. Also das kenne ich auch selber ganz gut. Und diese Rückschläge zelebrieren. Da ist mir eine Firma eingefallen. Leider weiß ich den Namen nicht mehr, aber die hatten ein Failureboard, wo sie die ganzen Failures draufschreiben und nicht dieses klassische Whiteboard, wo man nur die Wins draufschreibt und Win of the Week oder Win of the Month, sondern die haben das so zelebriert im Team oder auch im Unternehmen, um das einfach auch visuell zu zeigen. Wir stehen zu unseren Fehlern und daraus lernen wir. Das fand ich irgendwie ein cooles Beispiel.
Ein extrem guter Punkt. Und das war auch was mir mal wirklich jemand im Startup gesagt hat, wenn dir die Verantwortung gegeben wird, und ich glaube, in der Uni sprechen wir auch oftmals über kaltes Wasser, dann mache ich da einen Kopfsprung rein. Und das ist für mich ganz klar. Genau, deswegen, und ich glaube auch, wenn man irgendwann anfängt, dann Angst davor zu haben, Fehler zu machen, dann ist es vielleicht auch als Gründer nicht das, was man machen sollte. Denn ne, die Fettnäpfchen, die werden kommen, die Fehler, die werden kommen. Und vor allem auch eine Kultur, in der Fehler machen falsch ist, die wird nichts verändern. Da werden wir nichts Neues mit schaffen. Entsprechend ist es extrem wichtig. Ja.
Louis, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind schon so gespannt drauf, mal zu erfahren, was du jetzt eigentlich machst und woran du gerade arbeitest. Und ja, erzähl mal.
Ja, also ich glaube, auch da können wir nochmal vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen, wo es angefangen hat eigentlich. Und zwar, das war bei mir nach der Zeit, wo das Startup in der Mobilität verkauft worden bin und ich gesagt habe, so, jetzt habe ich Zeit. Da war ich natürlich auch mit verschiedenen Gründern im Austausch und verschiedenen Bekannten. Und der eine schrieb sein LLM zum Thema der Honorierung von Ökosystemleistungen. Hört sich sehr komplex an, aber es geht darum, im Endeffekt Leistungen, die der Planet für uns leistet, zu bepreisen und dem Ganzen einen Wert zu geben. Und ich fand das Thema extrem spannend und habe mich natürlich dann auch mehr damit auseinandergesetzt. Und man muss auch sagen, ich bin ein kleiner Naturbursche hier und da mal. Das heißt, ich habe einfach wahnsinnig gerne Zeit im Wald verbracht mit meinem Hund und habe dann auch gesehen, dass eigentlich in Deutschland der wahnsinnig viel Wald abgestorben sind. Wir reden ja über 100.000 Hektar. Und damit man so ein bisschen versteht, wieso das ist eigentlich ein Misalignment, also ein Misalignment von Incentives. Ja, wir haben Waldbesitzer, die wahnsinnig viel Wald haben. Und womit können die Geld machen? Und das war damals die Holzwirtschaft. Ja, das heißt, es war damals, wir haben Bäume gepflanzt, wir haben die wachsen lassen über 40 Jahre, über 50 Jahre und haben die gefällt und haben das Holz verkauft. Ja, und da ist natürlich mein Anreiz als Waldbesitzer ist der, dass ich gerne auch einen Baum hätte, der relativ schnell wächst. Ja, dass ich nicht, dass ich relativ schnell dann irgendwann ernten kann, die vielleicht nicht ganz so teuer sind und nicht so extrem im Handling. Und da wurden Bäume gepflanzt, das sind meistens Nadelbäume, das sind extreme Flachwurzler. Was nicht klar war, ist, dass wir immer weiter fossile Brennstoffe verbrennen und das Klima sich extrem ändert. Es wurde deutlich wärmer und jetzt diese Flachwurzler, die nicht mehr genug Feuchtigkeit bekommen, sind alle vom Borkenkäfer angegriffen worden. Und wie gesagt, wir reden hier über Hunderttausende von Hektar, die eigentlich zerstört worden sind. Und das war für mich der Ansatz und auch für meinen Mitgründer zu sagen, hey, also hier sind offensichtlich die Ökosystemleistungen nicht ordentlich honoriert. Wir fällen das Holz, wir machen daraus Papier und weiß ich nicht, andere Sachen, die nicht lange erhalten bleiben. Und hier möchten wir einen Anreiz schaffen. Und dann haben wir angefangen, mit verschiedenen Waldbesitzern zu sprechen und wollten eigentlich für Unternehmen Unternehmenswälder aufbauen und Bewusstsein in Unternehmen schaffen. Also nicht nur sagen, nehmt ihr eine Waldpatenschaft, wir pflanzen hier 10.000 Bäume für euch, sondern ihr kommt in den Wald, ihr schaut euch das an. Ne? Wir klären auf und eure Mitarbeiter können auch selber Bäume pflanzen. Und das war was im ersten total gut eigentlich funktioniert hat. Ne? Und wir hatten Unternehmen, die haben ein wahnsinniges Interesse daran gehabt, auch nicht irgendwie Zertifikate auf dem anderen Ende der Welt zu kaufen, sondern eigentlich den Wald vor der Haustür zu unterstützen. Und das war echt ein gutes Thema. Trotzdem muss man sagen, dass es nicht so richtig skalierbar war. Ja, jetzt habe ich 100.000 Bäume gepflanzt oder was habe ich da genau gemacht? Ne, was ist im Endeffekt der Wert, den ich für die Natur geschaffen habe? Und der Wert, der einfach momentan am besten funktioniert und am einfachsten zu quantifizieren ist, ist die metrische Tonne an CO2. Und das sind diese CO2-Zertifikate, von denen wir ganz oft reden. Und da haben wir gesagt, ist doch gar kein Problem. Dann pflanzen wir diese Bäume, denn ich kann mit einer Hacke in den Wald gehen, dann haue ich da ein Loch rein, das muss ich natürlich mit dem Waldbesitzer absprechen, auch die richtige Baumart pflanzen natürlich, und dann lege ich den Baum da rein, setze ihn wieder zu, ja, und dann wächst er eigentlich, ne? So far, so easy. Es geht natürlich aber darum, dass das CO2 nur einmal bilanziert werden darf, ja, und in Deutschland ist es so, dass der deutsche Staat eine Nationally Determined Contribution zahlt. Das musst du dir vorstellen wie ein Balance Sheet eigentlich, wo der Staat auflisten muss, was er alles emittiert an CO2. Ja, und da ist zum Beispiel das Wohnen ist ein Riesenthema. Ne? Oder natürlich die Mobilität ist auch ein Riesenthema, wo wir sehr viel CO2 verbrennen. Und da gibt es aber auch Einsparungspotenziale und der Wald ist eins davon. Und der deutsche Staat hat sich gesagt, okay, ich packe jetzt dieses CO2, was der deutsche Wald mir einspeichert, auf meine Bilanz. Und jetzt gab es natürlich nochmal den Umstand, dass 50% des deutschen Waldes Privatwaldbesitzern gehört, also Leute, die dann, das ist einfach nicht Staatswald, sagen wir mal so. Aber auch das CO2 kommt auf den Balance Sheet des Staates. Das heißt, wir hatten keine Basis dafür zu sagen, wir bewerten das Ganze jetzt. Ihr habt nicht 10.000 Bäume gepflanzt, sondern ihr speichert wirklich x Tonnen an CO2 jährlich, was wir bemessen können. Und dann gehen wir jetzt wieder ein bisschen tiefer in das Thema rein, dass man das Ganze zertifizieren muss. Ne? Und ich glaube, da werden wir später nochmal zu kommen, aber es gibt, die Länder haben Ziele, die UN hat Ziele, dann gab es sowas, gewisse Buzzwords wie das Kyoto-Protokoll oder das Pariser Klimaabkommen, was Leute kennen, wo das Ganze mehr oder weniger reguliert ist. Und wir haben gesagt, wir wollen das Ganze jetzt mit dem deutschen Wald machen. Wir wollen jetzt hier Zertifikate schaffen. Funktioniert nicht, dann haben wir uns die Entwicklungsländer angeguckt, denn da ist das möglich. Die sind nicht verpflichtet, die sogenannten NDCs, die Nationally Determined Contributions, zu machen. Und dann haben wir uns mit indigenen Völkern auf den Philippinen auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, hier ist wahnsinnig viel Wald, die Leute leben im Wald. Ne? Also das sind wirklich indigene Völker, die dann in ihren Wäldern leben. Und hier gibt es nicht nur wahnsinnig viel brache Flächen, wo ein Riesenbedarf ist, aufzuforsten, sondern es gibt auch wahnsinnig viele soziale Faktoren, die hier mit eingebracht werden können. Und auch dann haben wir wieder realisiert, boah, diese Zertifizierung ist wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert und sind dann so ein bisschen, haben wir immer hinter die Fassade geguckt und haben uns mit den größeren Projektentwicklern, die solche Aufforstungsprojekte unter anderem machen, auseinandergesetzt und haben auch gemerkt, so ein Projekt durchzuführen, das dauert, also nur die Zertifizierung und die Basis für die Zertifizierung, das dauert 18 Monate und kostet nur an Zertifizierungskosten, an externen Beratern. Natürlich kommt das total auf die Größe an, aber 150.000 Euro. Und jetzt stell dir mal vor, dass wir eine gewisse Anzahl an Flächen in der Welt haben, wo der Wald abgestorben ist. Ja, wir haben Klimaziele, die eingehalten werden müssen. Und um die einzuhalten, brauchen wir erstmal nicht nur den Wald, sondern wir brauchen auch das Housing, wir brauchen also Effizienz im Wohnen, wir brauchen die Mobilität, wir brauchen Direct Air Capture, wir brauchen alles. Ja, und jetzt haben wir den Umstand, dass, ich nehme jetzt das Waldbeispiel, weil das so unser Ansatzpunkt war, sage ich mal, dass 50, also dass 50% der Flächen Microscale sind, die sind sehr klein, das sind private Waldbesitzer, das sind diese indigenen Völker auch, die darauf wohnen. Und hier ist absolut kein Anreiz geschaffen. Also es ist viel zu kompliziert und wirklich out of this world, dass die jetzt anfangen, da Geodaten einzusammeln und Scientist, Wissenschaftler beschäftigen, die die Kalkulation machen. Und das war auch der Ansatz, wo wir dann gesagt haben, okay, was für Daten brauchen wir eigentlich? Haben uns diese 20.000 Datenpunkte angeguckt, die wir einsammeln müssen und wollten dann so ein bisschen, hatten wir die Vision von einer Geodatei zu einem zertifizierten Projekt und wollten es eigentlich so gut es geht automatisieren. Und auch da wieder das Gründertum, man weiß nicht 100%, wo es hingeht, man hat eine Vorstellung und ne, ich glaube auch, jede Idee, die wird gebaut. Ja, wir haben ein MVP, ein Minimum Viable Product, was irgendwo den Anforderungen entspricht. Dann messen wir, inwiefern das wirklich das Problem löst und dann reevaluieren wir und lernen wir und bauen es nochmal. Und ich würde mal sagen, das war auch bei uns ähnlich. Wir sind relativ schnell Experten geworden in diese ganzen Regularien. Wie funktioniert das Ganze? Was muss ich beweisen? Unter welchen Richtlinien kann ich hier CO2 traden? Und dann haben wir aber auch gesagt, dass wir jetzt hingehen, ja, und mit den indigenen Völkern aus den Philippinen quasi, ja, also eine hyperlocal Go-to-Market-Strategie eigentlich, wenn man so will, ist einfach wahnsinnig schwer. Es braucht wahnsinnig, wahnsinnig viel Kapital, um das umzusetzen. Wir haben uns gesagt, wir wollen eigentlich da so ein bisschen, wo können wir, where can we move the needle, sagen wir immer, ne? Wo können wir wirklich den Impact schaffen? Und hatten uns dieses Netzwerk an Waldbesitzern aufgebaut, aber auch an nachhaltigen Agroforstbetrieben. Und momentan bauen wir quasi eine Technologie, die diesen Leuten, und weißt du, dann hast du den Projektentwickler, der dann teilweise in den Philippinen Waldflächen aufforstet. Und momentan arbeiten wir mit diesen Betrieben zusammen und wir helfen denen, neue Märkte zu erschließen, Regularien in neuen Märkten zu verstehen und dann in diese Märkte einzudringen. Und was auch ganz spannend ist, ich rede immer sehr, sehr viel über den Forst und auch RootNow war wirklich eine reine Waldgeschichte, dass natürlich das Regelwerk recht ähnlich funktioniert. Und das ist dann quasi Elektromobilität. Ja, das ist auch ein Thema, was vom Grundprinzip her, ne, welche Gremien und welche Regularien du einhalten musst, sehr ähnlich funktioniert. Und da gucken wir uns natürlich jetzt auch verschiedene Sachen an. Und man muss natürlich auch sagen, dass Aufforstung für den Willen des CO2-Zertifikats hatte immer CO2 als primäres Produkt. Jetzt können wir uns aber auch Betriebe angucken, die einfach wahnsinnig coole Produkte haben, die auch noch nachhaltig sind und irgendwo eine Ökosystemleistung sind, die aber, das ist natürlich aber nicht deren Core Business. Deren Core Business ist dann zum Beispiel Bäume zu pflanzen und Häuser damit zu bauen. Also Holz als nachhaltigen Baustoff nehmen das Thema CO2-Zertifikate aber noch gar nicht mit. Und da sitzen wir dann an und sagen quasi und lösen diese Probleme für die.
Wow, jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen rekapitulieren. Du hast uns jetzt total viel erzählt, wie das einerseits von eurer ursprünglichen Business-Idee, wie ihr eigentlich den vollen Pivot gemacht habt. Ihr wolltet lokal, regional das in Deutschland umsetzen. Konntet das nicht, weil auch private Waldbesitzer werden einfach auf das Balance Sheet draufgeknallt quasi und können ihre eigenen Wälder nicht zertifizieren lassen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das stimmt. Und das war zum Beispiel auch jetzt noch so der Stand von vor 3 Jahren. Was man sagen muss, ist, dass momentan, ich meine, es ist sehr viel Druck ausgeübt worden. Ich glaube, auch die Klimakonferenzen und so unser aktueller Stand in Sachen 1,5 Grad Ziel hat natürlich nochmal extrem viel Druck aufgebaut. Und wir haben auch strikte Ziele bis 2030, 2040, 2050. Und jeder, der, und das kann ich jedem empfehlen, mal den Climate Fresk Workshop zu machen. Ja, weil wir dann relativ gut einschätzen können eigentlich, was hat denn das für ein, also was passiert, wenn wir es nicht erreichen, ne? Und in welcher Reihenfolge? Und ich glaube, das sind Themen, die auch immer wichtiger werden. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Buzzword und ich glaube, das ist für jeden wichtig. Und ich glaube auch, das Thema CO2 ist auch nicht mehr nur noch unter Greenwashing abgestempelt, sondern auch als wichtiges Vehikel, um das Ganze zu bemessen. Ne? Aber ja, wir sind eigentlich von Aufforstungsprojekten in Köln über Community Projects in den Philippinen hingegangen, über Plattformlösungen, jetzt eigentlich zu einem Regulierungsexperten für CO2-Zertifizierbarkeit oder CO2-Zertifikate. Genau. Aber natürlich lernen wir auch noch immer dazu und wir haben natürlich auch unsere Fachgebiete. Aber es ist extrem spannend eigentlich, was für wie viele Potenziale das Ganze hat und wo es eigentlich überall tragfähig ist.
Wow, also da können wir sicher sehr, sehr, sehr viel lernen. Du hast schon ein Buzzword noch gesagt und das ist das Thema Greenwashing. Mich würde es jetzt einfach persönlich interessieren, weil es halt sehr oft einhergeht mit CO2-Zertifizierung. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, aber
unbedingt.
Würde mich sehr interessieren, wie du dazu stehst, Greenwashing und Zertifizierung.
Also ich glaube, wir können uns nochmal, also ich glaube, das CO2-Zertifikat generell ist ein sehr komplexes, aber auch ein ziemlich zentrales Instrument der Klimapolitik. Und im Grunde genommen ist das übergeordnete Ziel, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, indem wir eigentlich einen finanziellen Wert auf die Freisetzung von CO2 legen. Ja, und das ist erstmal, würde ich sagen, die Grundlage eines des CO2-Zertifikat-Handels, aber auch von einem CO2-Zertifikat. Jetzt gucken wir uns das Thema an, des Greenwashings. Und man muss sagen, dass sehr viel Greenwashing betrieben ist. Jetzt nicht nur in Sachen, also ich meine auch die Aufforstungsprojekte, die wir anfangs angeboten haben. Das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Greenwashing. Es ist aber auch Verantwortung übernehmen im weitesten Sinne. Und jetzt, wenn wir uns das CO2 selber angucken, es ist einfach der messbarste Einfluss, den wir haben können. Das ist die metrische Tonne an CO2. Und auch ein sehr interessantes Beispiel. Ich meine, der Guardian, ich glaube, das ist auch was viele, viele im Kopf haben, hat im letzten Jahr einen Artikel rausgebracht, wo beim Zertifizierer Verra, das ist einer der sehr, sehr großen Zertifizierer, die quasi Methodologien anbieten, ist einer der zentralen Zertifizierer. Müssen wir jetzt nicht weiter eingehen, weil es sonst vielleicht wieder ein bisschen komplex wird. Und da ist rausgekommen, dass 90% oder bis zu 90% der CO2-Zertifikate, die entstanden sind durch Waldschutz, also dadurch, dass ich quasi verhindere, dass Wald abgeholzt sind, dieser Wald war nie at risk. Das heißt, das CO2, was hier quasi getradet wurde, das war einfach Geld oder CO2, was niemals eingespart worden ist. Und ich glaube, da ist wieder die Regulatorik und auch der Markt ist so ein bisschen der Grund dafür, wieso das schieflaufen kann. Und ich glaube, ich vergleiche es oftmals auch diesen Markt mit der Dotcom-Bubble, wo damals auch kein großes Vertrauensverhältnis war, wo natürlich die Leute die Grauzonen extrem ausgenutzt haben. Trotzdem muss man sagen, dass CO2 ein wahnsinnig wichtiges Instrument ist, weil das CO2 bepreist. Das heißt, es gibt das erste Mal auch eine Basis dafür, wo ich also Kosteneffizienz bieten kann. Und wenn ich einen Preis für CO2 setze, dann motiviere ich die Unternehmen, quasi die kostengünstigere Wege zur Reduzierung ihrer Emissionen zu finden und auch überhaupt erstmal diese Emissionen zu reduzieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, ein wichtiger Treiber für die Förderung von Innovationen, denn durch finanzielle Anreize für die Reduzierung von Emissionen fördern wir Technologien und effizientere Prozesse. Ich glaube, auch was super, super wichtig ist, ist eine globale Beteiligung. Das Ganze funktioniert eigentlich nur, wenn wir als Staaten untereinander zusammenarbeiten. Und wir können natürlich auch das Ganze deckeln. Wir können eine Obergrenze schaffen, was wir natürlich auch jetzt gemacht haben, die ganz wichtig ist, um auch zu sagen, wo stehen wir eigentlich? Und auch auf einer jährlichen Basis eigentlich zu sagen, inwiefern halten wir eigentlich unsere Ziele ein. Ne? Und ich glaube, dass wir das Thema bepreisen müssen und einen Wert dahinter stecken müssen. Ohne das funktioniert das Ganze nicht mehr. Ja? Natürlich kann man jetzt auch argumentieren, dass die Biodiversität auch ein wahnsinnig wichtiger Teil ist. Das ist die Artenvielfalt. Und zum Beispiel, ich kann auch CO2 maximieren, ja, und pflanze jetzt wieder nur Bäume, die sehr, sehr schnell wachsen und habe dann zum Beispiel schneller CO2 gebunden, vernachlässige aber die Artenvielfalt. Das ist aber ein Thema, was aktuell noch extrem schwierig zu bemessen ist. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass wir in der Zukunft einfach verschiedenste Werte haben, die da einfließen. Und ich glaube zum Beispiel bei dem ganzen Thema der CO2-Zertifikate ist das zum Teil sehr gut gemanagt mit den SDGs, mit den Sustainable Development Goals, die man dann auch innerhalb einer Zertifizierung quasi einhalten muss. Und die sozialen Faktoren, die spielen da extrem mit rein. Entsprechend bin ich natürlich der Meinung, dass die CO2-Zertifikate sehr wichtig sind. Wie gesagt, sie schaffen eigentlich die Basis dafür, dass wir irgendwo einen Wert deckeln. Es schafft einen Anreiz für Unternehmen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und es schafft natürlich auch, es schafft neue Jobs. Also es ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Vehikel. Aber natürlich sehe ich auch gewisse Risiken oder Leute, die oder ne, mit einer gewissen kriminellen Energie kann man natürlich auch da diesen Space irgendwo ausnutzen. Trotzdem muss ich da so ein bisschen vielleicht mal auf diesen Silicon Valley das Mindset plädieren und nicht das Deutsche, dass wenn Sachen noch nicht 100% funktionieren und fertig sind, dass sie dann gleich schlecht sind, sondern vielleicht sind sie einfach noch nicht perfekt reglementiert. Und genau, das sind meine 2 Cents. Und da kann man auch ganz, ganz viel mehr dazu sagen.
Vielen Dank dafür. Ich bin da ganz deiner Meinung. Es ist sicher noch nicht perfekt, das System. Es ist ein Anfang. Es ist wichtig, um Awareness zu schaffen. Und wir brauchen noch ganz viel Innovation und ganz viel auch Reglementierung, globales Denken, um die Zertifizierungen weiterzuentwickeln. Aber es ist ein riesen, Riesenbereich. Und du bist da reingehüpft mit deinem Unternehmen. Finde ich wirklich, wirklich toll und auch mutig, weil es einfach auch so neu ist. Du sagst, okay, wir machen das jetzt und wir gehen jetzt in eine ganz andere Richtung und wollen das weiter vorantreiben, denken neu, denken in Software, in neuen Partnerschaften. Also du bist wirklich von, sage ich mal, lokalerem Denken Richtung Systemdenken, oder? Habt ihr euch weiterentwickelt?
Ja, das trifft's eigentlich ziemlich gut. Und ich glaube, auch da kommt wieder der Ansatz, also über die Gemeinschaft eigentlich. Ich weiß auch, dass ich das Rad nicht neu erfinden muss. Und ich muss zum Beispiel jetzt keine Technologie programmieren, wo ich über Satellitendaten quasi eine Bodenanalyse bekomme. Weil ich weiß, da gibt es ganz viele Leute, die da eigentlich dran sind und die das machen. Und ich glaube auch, egal eigentlich auf welches Thema wir schauen, innerhalb von dem Space läuft auch wieder sehr viel über Konsolidierung oder über das Gemeinschaftliche. Und deswegen hatten wir auch zum Beispiel das Glück, dass wir wahnsinnig viele Partnerschaften eingehen können. Und eigentlich, wir bringen Know-how an den Tisch und die anderen bringen ein anderes Know-how auf den Tisch. Und damit zum Beispiel, ich kann dir einfach mal die Universität in Bonn, wo wir quasi jetzt Forschungspartner für Agroforestry sind. Also, und das ist wahnsinnig spannend, weil wir eigentlich auch wieder mit Waldbesitzern mit an den Tisch bringen und quasi irgendwie ein gutes Verständnis dafür haben, was funktionieren kann, was vielleicht auch ein Marktansatz ist, der für den Menschen funktioniert auch und diese Menschen kennen. Aber dann hast du auch Wissenschaftler hinten raus, die dir die Kalkulation machen über die verschiedenen Baumdichten. Und ich glaube, so, wenn wir uns das Thema in der Zukunft angucken, läuft ganz, ganz viel darüber, sich eigentlich zusammenzuschließen und die Köpfe zusammenzupacken. Und da war ich vielleicht natürlich auch irgendwie ja, blind genug zu sagen, dass wir uns das zutrauen. Und ich glaube, das ist auch was wir bei uns jetzt an der Tomorrow University, das ganze Thema des Growth Mindsets, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir uns diese Themen auch zutrauen und die Themen auch irgendwie angehen. Und alles Weitere lernt man irgendwie dann auf dem Weg dahin.
Ja, weil wir sind ja Studienkollegen. Für die, die es noch nicht wissen, wir haben beide den Master begonnen im März an der Tomorrow University und beschäftigen uns natürlich auch dadurch ganz, ganz stark mit Technologie, Nachhaltigkeit, Unternehmertum. Und ja, freue mich nochmal mehr, dass du im Podcast bist und wir diese Ausbildung gemeinsam machen. Und das bringt mich jetzt auch gleich so ein bisschen in das Thema Zukunft. Tomorrow. Ich hätte noch 3 Rapid-Fire-Questions für dich, die sich alle um das Thema Zukunft drehen in der einen oder anderen Weise. Bist du bereit?
Let's go.
Du hast uns jetzt schon viel darüber erzählt, wie du dich beruflich engagierst, um den Klimawandel eigentlich zu stoppen, um deinen Beitrag zu leisten. Was ist deine Vision für unseren Planeten für die nächsten 10 Jahre?
Ich versuche immer, mir ein positives Bild auszumalen und auch einfach daran zu glauben, dass wir irgendwie die Chancen und die Themen, die momentan eigentlich in die richtige Richtung gehen, dass wir da besser werden. Ich glaube zum Beispiel jetzt zu sagen, dass wir in 10 Jahren den perfekten Planeten haben, dass wir klimaneutral sind. Ich glaube, diese Themen, die sind alle noch ein bisschen weit weg. Ich hoffe einfach, dass wir das Beste aus Themen wie der künstlichen Intelligenz machen, Klimawandel und Umwelttechnologien eigentlich, dem Klimawandel entgegenwirken, Umwelttechnologien aufbauen, die uns helfen, eigentlich dem Ganzen besser entgegenzuwirken. Und natürlich auch eigentlich einen Planeten, auf dem, ja, auf dem Ökosystemleistungen ordentlich honoriert sind, um das mal wieder auf meinen Anfangspunkt zu bringen. Nein, aber dass jeder Mensch eigentlich versteht, welchen Impact er selber haben kann und auch eigentlich an der eigenen Nase anfängt und von da aus weitergeht. Ja. Und ich glaube, wir haben auch momentan sehr viel politische Spannungen auf der Welt, sehr viele Themen, die vielleicht auch da den Fokus wegnehmen. Und ja, ich glaube an eigentlich einen gemeinsamen Planeten, einen gemeinschaftlichen, in dem wir eigentlich in eine Richtung gucken können. Und ich glaube, auch in den nächsten 10 Jahren wird noch extrem viel passieren und auch vielleicht ein paar Dinge, die den Menschen noch die Augen öffnen werden. Ich glaube, wir werden noch mit Naturkatastrophen zu kämpfen haben, aber ich glaube, das Bewusstsein schärft sich, technologisch geht die Welt immer weiter voran und da habe ich ein Vertrauen und eine große Hoffnung, dass wir da weiterkommen können.
Schön, optimistisch. Du bist Optimist. Eindeutig.
Optimist, aber ich glaube, das hatte ich vorher schon mal erwähnt, der Climate Fresh Workshop, den würde ich jedem ans Herz legen, um einfach wirklich mal ein Verständnis zu bekommen, wie das Kartenhaus aufgebaut ist, welche Kärtchen Teil davon sind und ja, welche vielleicht schon weggebrochen sind und was die nächsten sein könnten. Ne? Wie gesagt, wir arbeiten dran, es kommen neue Lösungen auf den Markt, aber ich glaube, trotzdem müssen wir in eine Richtung gucken zusammen und das klappt meistens nur, wenn man positiv ist.
Ja, zum Thema Climate Fresk, da stelle ich euch natürlich in den Shownotes noch den Link rein. Dann könnt ihr euch da ein bisschen dazu informieren und vielleicht am besten auch gleich bei einem Workshop mitmachen. Thema Workshop, Thema Lernen. Du trägst ja verschiedene Hüte als Gründer, als Unternehmer, busy, busy Alltag. Wie schaffst du es, dir Zeit zu nehmen, dich zum einen weiterzubilden und auch diese offenen Augen zu haben für neue Innovationen?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also, ich stehe jeden Tag um 4 Uhr auf und meditiere. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das hört man immer wieder in Podcasts, um 4:30 Uhr aufstehen und meditieren und dann mache ich dies und jenes. Und nee, ich glaube, also eine gewisse Wissbegierde, die sollte immer da sein. Und ich glaube, das ist auch was, womit ich aufgewachsen bin, eigentlich auch mal den Status quo herauszufordern. Auch hinter mir, das siehst jetzt nur du, Lisa, ist ja ein Bild, da steht drauf, zweifle an allem wenigstens einmal, sei es auch der Satz 2 mal 2 gleich 4. Und ich glaube, das ist so ein Thema, dass man die Sachen nicht for granted nimmt und nicht einfach auch Sachen akzeptiert, sondern auch hinterfragt, sich damit auseinandersetzt. Und genau. Und wie ich das mache zum Beispiel, ist oftmals auch sehr integriertes Lernen. Also ich glaube, auch gerade ganz, ganz neue Themen helfen sehr viel über Podcasts. Ich lese sehr gerne Bücher, auch Fachbücher, TED-Talks. Das sind alles Themen, die mich antreiben, die mir extrem viel Spaß machen. Ich glaube, auch das Netzwerk oder die Leute, mit denen man sich umgibt, ich glaube, das ist ein extrem wichtige Source für neue Informationen, neue Inspirationen. Und das hilft mir extrem. Und ich glaube, ich habe auch einen relativ diversen Freundeskreis, wo auch Leute Themen machen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, die trotzdem super, super interessant sind. Und da liest man sich dann rein. Und natürlich, ne, jetzt auch solche neuen Modelle, die es dann gibt. Und das hilft mir wahnsinnig. Also ich erwähne jetzt immer die Tomorrow University, die dann ein Modell hat, wo ich eigentlich trotz meines Gründertums, trotz dem Unternehmen, das ich führe und allen anderen Sachen, jetzt nochmal diesen Master of Science in Sustainability, Entrepreneurship und Technology zu machen, was natürlich auch genau die Themen sind, die mich interessieren und da eine neue Basis des Lernens zu schaffen. Und ich glaube, sowas hilft natürlich auch, aber ich glaube, ich wäre nicht wissbegierig, ich hätte keine Lust auf neue Themen, wenn ich nicht auch einfach mal, wenn man einfach mal einen Tag hat, wo man keine Lust auf Neues hat. Einfach mal einen Ruhetag, in dem man sich mit nichts beschäftigen will und vielleicht auch einfach Sport machen möchte und andere Themen angehen möchte und vielleicht auch mal auf der Couch faulenzen möchte, denn auch dann stehe ich am nächsten Tag auf und denke mir nochmal umso mehr, jetzt habe ich ja richtig Lust, irgendwie mich nochmal mit ein paar anderen Themen zu beschäftigen.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Die Ruhe braucht es so sehr, um dann wieder Platz im Kopf zu haben für was Neues. Nicht immer auf Vollgas und nicht immer always on. Das macht echt einen großen Unterschied.
Stelle ich mir bei dir aber nochmal extrem, extrem anspruchsvoll vor, weil du ja verschiedene Podcast-Gäste hast, die natürlich auch andere verschiedene, alle verschiedene Themen haben. Und dann gehst du ins Gespräch rein, bist natürlich top vorbereitet und musst dich natürlich auch mit den Themen beschäftigen. Und das ist, glaube ich, auch ein wahnsinnig großer Aufwand, den viele Leute, glaube ich, gar nicht mal so einschätzen können, ne, wie viel das dann ist.
Das ist mein Unterricht, meine Lernkurve, die ich machen darf. Das ist eigentlich der Hauptantreiber auch vom Podcast. Ich durfte heute sehr viel von dir lernen. Also danke dafür schon mal. Ich habe noch eine letzte große Frage an dich. Es ist, die geht weit in die Zukunft, die geht sehr weit ins Tomorrow. Wir haben ja dieses Jahr unsere 30. Podcast-Folge aufgenommen und sind sehr stolz drauf. Und zu diesem Anlass stellen wir allen Interviewgästen die große Frage: Wie sieht unsere Welt in 30 Jahren aus?
Wow, also in 30 Jahren, da haben wir 2054. Das heißt, bis dahin sollten wir laut Zielen eigentlich net neutral sein. Das ist natürlich ein extrem großes Ziel. Aber wie sehe ich die Welt? Ich glaube, ich versuche mich auch wieder irgendwie an den Chancen entlang zu hangeln. Und ich sehe einfach bei der künstlichen Intelligenz, ich glaube, die wird schon unser tägliches Leben komplett verändern. Sei das von personalisierter Medizin, Automatisierung von Arbeitsplätzen, etc. Ich glaube, die wird einen ganz, ganz zentralen Teil unseres Lebens spielen und hoffentlich auch für Effizienz sorgen, Lebensqualität steigern, etc. Und ich glaube auch, wenn wir uns natürlich angucken, wie viele alte Menschen wir auf der Welt haben, muss das auch definitiv sein, dass wir einfach effizienter werden. Ich glaube, das Thema Klimawandel und Umwelttechnologien, das hatte ich vorhin erwähnt, ich glaube, wenn wir uns die Auswirkungen des Klimawandels angucken, dann werden diese Technologien zur Reduzierung von Emissionen enorm wichtig sein. Und ich glaube, auch da kommen wir dahin, dass wir, ja, dass wir hoffentlich ohne großes Verbrennen von, beziehungsweise, dass wir keine Emissionen in die Atmosphäre schießen müssen, operieren können. Das ist was, an das ich auch glaube. Ich glaube, die Ziele sind gestrickt. Ich kann mir vorstellen, dass demografische und soziale Veränderungen stattfinden werden. Ich hoffe, dass wir besser über die Grenzen hinwegschauen können. Also das ist auch, glaube ich, was mich persönlich zum Beispiel momentan sehr belastet, wo ich auch, wo ich auch guter Dinge bin. Das heißt, ich versuche auch wieder irgendwie den positiven Aspekt zu sehen. Ich bin jetzt zum Beispiel noch keine 30 Jahre alt. Das sind jetzt 30 Jahre in der Zukunft. Wenn ich mir angucke, ja, wo wir damals standen, wo wir jetzt stehen, dann habe ich Vertrauen darin, dass wir gute Hebel haben, um das Beste eigentlich aus den nächsten 30 Jahren zu machen. Und ich glaube auch wieder daran, ich glaube, Bewusstsein ist was ganz wichtig sein wird, damit wir auch diese Potenziale in die richtige Richtung lenken können. Und ja, das ist was, das ich glaube und hoffe. Wie siehst du das denn?
30 Jahre, ja, ich bin schon über 30, also bei mir ist es nicht genau Halbzeit. Ich bin, wie wir es schon in unserem Studium so schön lernen, Possibilist. Ich glaube auch an die vielen Möglichkeiten, die wir schaffen können und stimme dir da sehr zu, was KI anbelangt. Da können wir so viel rausholen und ich bin auch mir total bewusst, dass, glaube ich, KI uns die Lösungen bringen wird und nicht wir jetzt die großen Lösungen für morgen haben werden, sondern dass wirklich eine Kollaboration sein soll. Und dieses, ich wünsche mir ein gemeinsames Erwachen. Du nennst es Bewusstsein, ich nenne es jetzt einfach mal Erwachen, das Realisieren, dass wir alle die Verantwortung überhaben, so wie du es auch so schön am Beginn des Interviews gesagt hast. Was hat dich ins Unternehmertum gebracht oder was treibt dich auch an, diese Verantwortung, etwas zu verändern, den Planeten zu gestalten, Positives zu hinterlassen? Und das brauchen wir so dringend und das wünsche ich mir auch sehr von der nächsten Generation, dass dieses Erwachen, diese Verantwortung wirklich ernst genommen wird. Und dann, glaube ich, kann das super schön werden auf diesem Planeten und wir können, glaube ich, sehr, sehr viel ins Positive wandeln. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein und das ist für mich das Thema Verantwortung und ich lass mich positiv überraschen und versuche meinen Beitrag dazu zu leisten und meine Verantwortung wahrzunehmen.
Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort zum Thema.
Danke. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mir sehr Spaß gemacht, durfte viel von dir lernen. Und vielleicht noch ganz zum Abschluss, wo können unsere Hörer, unsere Hörerinnen mehr über dich erfahren oder sich mit dir connecten, wenn du willst?
Ja, super gerne. Also ich glaube, LinkedIn ist wahrscheinlich der einfachste Weg, sich mit mir zu vernetzen. Und wie ich gesagt habe, ich glaube, wir brauchen Austausch. Ich glaube, man muss sich zu jedem Thema austauschen, offen sein. Und schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr Fragen zum Thema CO2 generell habt oder irgendwo, wo CO2 mit reinspielt. Dann bin ich, glaube ich, schon mal grundlegend der richtige Ansprechpartner oder mein Mitgründer und ich. Bin aber auch für alle anderen Themen offen und gehe gerne in den Austausch. Von daher, ich freue mich auf Nachrichten auf LinkedIn.
Super, danke dir. Ich freue mich aufs gemeinsame Lernen in der Tomorrow University und wünsche dir natürlich auch dafür ganz, ganz viel Erfolg und auch für das Business und dass ihr da total viel erreicht damit.
Vielen, vielen Dank, liebe Lisa. Thanks for having me. Und genau, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit interessanten Leuten. Und ja, tschüss, liebe Leute.
Ciao, macht es gut. Ich hoffe, ihr fandet die Folge genauso spannend wie ich. Wir sind tief in das Thema erneuerbare Energie und Carbon Credits eingetaucht und konnten von Louis viel über Unternehmertum in einer volatilen Welt lernen. Was mich dabei besonders beeindruckte, war die Schnelligkeit, mit der Louis und sein Co-Founder erkannten, dass das bestehende Businessmodell so nicht funktioniert. Ihr Business komplett umgewandelt haben und dabei einen viel größeren positiven Impact leisten konnten. Von Waldpatenschaften in Deutschland zu Carbon Credits auf den Philippinen in nur 2 Jahren. Diese Innovationskraft ist absolut inspirierend. Ich wünsche Louis von Herzen viel Erfolg mit seinem Business, denn genau solche Changemaker brauchen wir so dringend für unsere Welt. Eines meiner Lieblingszitate aus dem Podcast möchte ich noch zum Abschluss mit euch teilen. Für mich heißt Unternehmertum, etwas Neues zu kreieren und Verantwortung zu übernehmen. Also, lasst uns die Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen. Ganz im Sinne unseres Mottos bei 2x3 macht 4. Wir machen uns die Welt, wie sie uns allen gefällt. Die Shownotes findet ihr wie immer auf unserer Webseite 2x3macht4.com. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bitte bewertet uns gerne auf Apple und Spotify mit 5 Sternen. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht es gut!